Deutschlandfunk Kultur.
Herzlich willkommen zum literarischen Quartett. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nächste Woche ist Buchmesse. Wir reden heute schon über vier Romane, über die man sicher auch in Frankfurt reden wird. So etwa über Hey, guten Morgen, wie geht es dir von Martina Hefter? Denn dieser Roman ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Darin geht es unter anderem um die Frage, wer ist eigentlich das Opfer, wenn ein junger Mann aus Nigeria per Liebesheuchelei im Internet versucht, einsame ältere Frauen in Europa um ihr Geld zu bringen. David Wagner nimmt uns in Werkin mit an den Bosporus. Er erzählt von einer armenischen Türkin, die weiß, was es bedeutet, wenn die eigenen Vorfahren nur knapp dem Völkermord entronnen sind und die sich deshalb geschworen hat, immer auf der richtigen Seite der Macht zu stehen. Außerdem reden wir über die schönste Version von Ruth Maria Thomas. Was in einer ostdeutschen Kleinstadt als junges, wildes Liebesglück beginnt, endet in Gewalt. Viel zu viel Gewalt hat die Hauptfigur in Sebastian Barrys neuem Roman Jenseits aller Zeit erlebt. Ein Kriminalbeamter im Ruhestand will eigentlich nur noch auf die irische See hinausblicken, dann holen ihn die Dämonen der Vergangenheit ein. Und los geht's. Meine Gäste heute sind Katrin Schumacher, Adam Subuschinski und Lukas Rietschel. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit Frau Hefter an. Bitte, Frau Schumacher.
Ja, ich habe ein Buch dabei, das so leise und fein und so ziseliert gearbeitet ist, so trittsicher im Satz, so federleicht, dass man merkt, das hat eine Dichterin, aber auch Tänzerin, Performerin geschrieben. Martina Hefter, Wahlleipzigerin, sie schreibt hier mit ihren vierten Roman und der führt mitten ins Gestirn. Da leben Juno und Jupiter, die stehen in der Mitte, sie sind ein Künstlerpaar in den 50ern, er leidet an multipler Sklerose und sie ist die Juno an seiner Seite, die Göttin der Ehe und der Fürsorge. Gewissermaßen. Also sie kauft ihm Spekulatius von September bis Dezember und sieht zu, dass die Rollrampen bestellt werden, wenn die beiden auf Urlaub gehen. Sie ist so der Fixstern des Romans und interessanterweise passiert etwas in dem Moment, wo Juno sich nicht als Tänzerin bewegt, sondern in Momenten der Schlaflosigkeit. Es ist ja ein ganz klassisches Sujet, also die Schlaflosigkeit, Momente, in denen nichts passiert, da passiert ja eigentlich das meiste. Und was macht sie? Sie fängt an zu scrollen auf Instagram, fällt auf Fake-Profil-Männer, Insta-Playboys, scheinbar erstmal rein und hebelt die aber aus mit Witz und Ironie. Hat dann so eine romantische kleine Chatbeziehung mit Benu aus Nigeria, bei der sie aber den Spieß umdreht und anfängt, so Lügenpirouetten zu drehen, bei denen es einem schwindelig werden kann.
Ich wünsche diesem Buch mindestens den Buchpreis. Ich habe selten so einen edlen Text gelesen, in seiner ganzen Eleganz, wie er daherkommt. Also so treffsicher auch in diesen Beschreibungen der Melancholie, auch der Einsamkeit, finde ich. Und ich habe diesem Roman nichts vorzuwerfen, außer die Danksagung am Ende. Diese Autorin ist so darauf bedacht, hier nicht in moralische Fallstricke zu verfallen. Ja? Also nicht zu gucken, wer beutet hier wen aus. Sie haben es ja angesprochen, also da könnte man die Frage nach so einem Nord-Süd-Gefälle stellen. Sie löst es sehr elegant, sie verpasst auch ihre Hauptfigur eine tiefe Reflexion. Also die informiert sich über mit Dokus, die leiht sich Bücher aus. Und am Ende aber in der Danksagung, da schreibt sie dann, ich danke der Person, die so war wie Benu, wo auch immer du jetzt bist. Ich hoffe, es geht dir gut, ich grüße dich. Und dann nimmt sie nochmal Bezug auf diesen Romantitel. Und die sagen nicht, dass man da jetzt eine Debatte ableiten sollte. Ich meine aber nur, dass dieser Roman so gut konstruiert ist, so durchdacht, so schlau, so klug. Und am Ende unterläuft dieser Fehler, der dazu neigen könnte, dass diese Debatte wieder beginnt. Und das halte ich für fahrlässig, dafür, dass ich da so viel von diesem Buch halte und von dieser Autorin.
Mhm. Naja, sie macht an einer Stelle dann kenntlich, dass es durchaus hier eine kleine Verwechslungsgefahr gibt in diesem Roman zwischen sich selbst als Autorin und dem Stoff, den sie behandelt, nämlich das abgewandelte Ich von ihr selbst. Es gibt ja, das ist auch kein Geheimnis, das kommt auch im Nachwort vor, ist das Buch sehr parallel zu ihrer eigenen Lebensgeschichte geschrieben. Sie ist selbst Performerin, sie ist selbst auch Schriftstellerin. Sie hat einen Mann, der an MS erkrankt ist. Das ist auch öffentlich bekannt. Das ist Jan Kuhlbrot, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, über seine Erkrankung. Und deswegen finde ich es völlig normal und richtig, dass sie es macht. Und zwar hat das auch einen übergeordneten Sinn, glaube ich. Es geht ja in diesem ganzen Roman ständig darum, kann man diesem Typen, der da im Chat ist, kann man dem glauben oder nicht? Ist das etwas, fällt sie darauf ein, ist es echte Liebe oder ist es nur eine Fake-Liebe? Oder wird es wirklich nur inszeniert? Wird sie reingelegt, legt sie ihn rein? Und damit haben wir schon einen literarischen Punkt. Erzählen ist ja nichts anderes im Wesentlichen als ein kleines bisschen zu lügen, wenn man es sehr zugespitzt sagen will. Es gibt noch ein paar andere Aspekte von Erzählen, aber das ist jedenfalls auch einer. Und dementsprechend ist es auch so etwas wie eine Metaphorisierung, Allegorisierung des eigenen Lebens. Und auf dieser Ebene verschaltet sich immer bei ihr Reales und Nicht-Reales. Und das ist das Spiel.
Ich würde gerne an der Stelle sagen, also wir müssen, glaube ich, einen Punkt ganz klar machen, und das ist dieser unglaublich raffinierte Trick, dass die eben nicht in diesem Roman, wie es in Autofiktion vielleicht wäre, also Martina und Jan heißen, sondern diese unglaublichen Götternamen haben, nämlich Juno und Jupiter. Und dieser kleine Dreh, also weil eigentlich, wenn mir jetzt einer erzählt, okay, eine halb prekär lebende Performance-Künstlerin aus der freien Leipziger Szene hat einen Mann, der von einem schlimmen Krankheitsschicksal geschlagen ist und schreibt darüber Autofiktion. Das wäre ein Buch, wo ich meilenweit rennen würde. Und durch diesen kleinen Dreh, dass die Juno und Jupiter heißen...
Ernsthaft? Das reicht?
Nein, es ist ja nicht nur, das hat ja weitere Konsequenzen. Okay. Weil das hebt es natürlich, weil man liest gleich mit einem ganz anderen Blick.
Da fehlt mir die humanistische Bildung, um da tiefer reinzugehen, weil die heißen ja alle so. Also ich dachte manchmal, ich hätte jetzt hier noch mal mich in die griechische Mythologie einarbeiten müssen.
Das ist hochschwer, was Jupiter kennt sie schon.
Es ist auch die altägyptische Mythologie. Auch noch. Also der Bennu zum Beispiel, das ist ein altägyptischer Totengott, der natürlich im Jenseits wohnt. Und es ist auch kein Zufall, dass nie aus seiner Perspektive geschrieben wird. Er taucht ja immer nur nachts auf und dann auch nur, er wird auch nur gesehen von ihr.
Also was mir in dem Buch sehr gefallen hat, ist schon, das ist ja, wenn man so will, eine Studie auch in weiblicher Selbstermächtigung. Also diese Figur Mitte 50, das schwingt ja auch immer mal wieder durch, gehört eigentlich zu denen, die man auch gerne aussortieren würde, in mehrfacher Hinsicht. Also eben halb prekär lebend als so freie Szenekünstlerin. Dann natürlich vor allen Dingen als Frau Mitte 50, wo ja auch ständig in dem Buch vorkommt, Tattoos spielen eine wichtige Rolle in dem Buch, darf ich jetzt eigentlich noch im Club meinen Körper mit den Tattoos zeigen? Im Club nicht mehr, aber auf der Theaterbühne, in der Performance, da darf ich das noch. Und dann ist sie natürlich drittens durch diese eben schwere, furchtbare Krankheit des Mannes, den sie, und da ist dann auch Jupiter und Juno wird dann der Planet und die Raumsonde. Also Jupiter ist der Planet, der die Erde davor beschützt, dass sie von Asteroiden getroffen wird. Und Juno ist die Raumsonde, die um ihn kreist. Und das sind natürlich einfach, das öffnet dann doch ganz andere Horizonte beim Lesen, als wenn man jetzt, und trotzdem verliert es die andere Ebene nicht. Also ich finde auch, das ist ein ganz anrührendes Buch über eine Frau in diesen Jahren. Ja. Und es wird aber, dadurch hat es einfach auch eine Leichtigkeit.
Es hat eine Leichtigkeit, es hat auch sehr viel Humor übrigens an vielen Stellen. Und es stimmt ja auch, wenn man das Thema einfach nur hören würde, um Gottes Willen, kranker Mann und so eine Frau, die über einen kranken Mann schreibt, das ist ja überhaupt nicht so, sondern es entsteht ja was Kosmisches. Ja. Der Kosmos spielt ja eine unglaubliche Rolle in diesem Buch. Ja? Immer geht es um diese Sternbilder. Mhm. Und dann kommt auch so ein bisschen so etwas wie so eine fast schon Kolonialismus-Diskussion. Überall sind die Sternbilder aber nicht gleich. Nicht? Das ist nur so, wir denken das immer nur, dass das sozusagen so ein Blick ist. Aber natürlich geht es um Selbstermächtigung und um all diese ganzen Dinge, das würde ich auch sehen. Und um Fluchten natürlich auch in mancherlei Hinsicht, um Lebensfluchten und ums Überleben in diesem ganzen Kontext. Aber vor allen Dingen hat es diese Leichtigkeit durch dieses Flunkern, glaube ich. Ja. Also es wird ja ständig geflunkert, wenn sie mit diesem Love Scammer die ganze Zeit redet. Das ist ja nicht nur ein moralischer Diskurs.
Ich glaube, sie müssen uns einmal nicht alle Zuschauer wissen, was ein Love Scammer ist.
Dann reden wir ja die ganze Zeit schon über irgendetwas.
Dann klären Sie uns doch mal auf, was ein Love Scammer ist.
Also im Roman ist es so, dass sie in ihrem Handy mit Männern chattet, ja, oder auch videotelefoniert und so weiter, anschreiben lässt und sowas. Und dann kommen diese Leute und dann kommen diese Männer und sagen, ja, ich bin hier James so und so aus Südafrika und eigentlich bin ich in Amerika und mache eine riesen Karriere und so. Und in Wahrheit sind das Leute, die Geld wollen und denn die wollen die dann besuchen, aber dann klappt irgendetwas nicht, dann soll man irgendwelches Geld überweisen und so werden diese Frauen, die das so gerne wollen, geschröpft. Und der Hintergrund ist, dass das sehr viele Leute sind dann aus Afrika, die sowas betreiben. Hier in diesem Fall aus Nigeria, die versuchen irgendwie an Geld zu kommen und sich Fake-Identitäten zulegen, um sozusagen
weiße europäische Frauen auszubeuten.
Ja. Darum geht es. Und sie spielt dieses Spiel mit. Und das ist spannend natürlich, das zu sehen, weil sie die ganze Zeit versucht, ihn auch nicht allzu viel von sich preiszugeben. Denn sie weiß ja, sie wird ja letztlich verarscht. Und trotzdem entsteht so etwas wie so eine seltsame Intimität zwischen diesen beiden Figuren. Und das ist natürlich toll. Sie erfindet sich so eine leicht verschobene Realität. Es wird ein bisschen geflunkert, was sie dann macht. Und so ist halt eben das Flunkern mit der eigenen Identität, mit diesem Autoren-Ich von Martina Hefter, sozusagen genau parallel zu setzen zu dieser Geschichte.
Ja, und das konterkariert natürlich auch toll. Also diese eben sorgende Frau, was ja absolut ernst zu nehmen ist, wie diese Juno für ihren Jupiter da ist. Und ich glaube, zum Thema humanistische Bildung, also ich glaube, Juno ist sogar, also nicht nur die Göttin der Ehe und die Ehefrau von Jupiter in der Mythologie, sondern sie ist auch die Göttin der Fürsorge. Und das wird aber dadurch natürlich wunderbar gebrochen, dass die in ihren schlaflosen Nächten da hockt und in mehrfacher Hinsicht fragwürdige Dinge im Internet treibt.
Und übrigens ein großartiger Titel. Hey, guten Morgen, wie geht es? Das ist so mehrmals kodiert. Also einmal muss ich an Maxi Wander denken natürlich.
Ja.
Guten Morgen, du Schöne. Also das ist genau diese Ansprache, diese der Frau, die erzählt, wie geht es mir, wie geht es ihr. Also es gibt diesen schönen Satz von Maxi Wander: Ich halte jedes Leben für hinreichend interessant, um anderen mitgeteilt zu werden. Und das ist natürlich genau in diesem Buch passiert eben dieses. Und dann ist es auch eine Ansprache an mich oder an uns, an die, die liest, hey, guten Morgen, wie geht's dir eigentlich? Also das Buch fragt zurück.
Aber finden Sie das eben nicht ein bisschen frech, dass das am Ende dann nochmal in dieser Danksagung nochmal so aufgegriffen wird? Also mich hat das verwundert, dass das nochmal so reinkommt, so augenzwinkernd nach dem Motto, ey, übrigens, ich habe jetzt ein Buch über dich geschrieben und das ist jetzt auch noch ganz doll erfolgreich. Und
ja, aber das ist doch eine Kleinigkeit, ist doch egal.
Ist die Danksagung echt? Ist sie geflunkert? Es gibt ja auch Danksagungen, die...
Vielleicht ist die auch fiktiv.
Ein bisschen, da würde ich jetzt eher dem Kollegen Rietschel zustimmen. Also vielleicht werden wir das Thema heute noch mal haben. Es gibt Bücher, wo man froh wäre, wenn es keine Danksagung gibt.
Und das ist genau das Appell.
Das mal vorneweg zu schicken. Weil ich finde, es macht auch die Texte klein.
Ja.
Also ich sage ja, gerade weil ich diesem Text so irre dankbar bin, dass weder ein Verlag uns emotional erpressen will, indem da Autofiktion, wo man denkt, oh mein Gott, die arme Frau mit dem Mann ist ja ein schweres Schicksal. Also gerade weil nicht mit diesem irgendwie Trend... Thema Autofiktion, also gerade weil die sich so zurückhalten und weil das so ein fein gebauter Roman ist, das dann hinten zu sagen, übrigens, ich danke meinem Mann, dass ich ihn, also auch das hat mich wahnsinnig gestört, ich danke meinem Mann, dass ich ihn mit Jupiter verwechselt habe.
Also müssen wir einfach nur sagen, Nachwort nicht lesen.
Das Buch ist ganz toll. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort, grandioser, großartiger Roman, bitte nicht Dank sagen.
Oder zumindest mal lekturieren, also die Verlage dürfen auch noch mal die Nachworte, dürfen sie auch noch mal gegenlesen.
Herr Rietschel hält ein Plädoyer für ein Danksagungslektorat und Herr Rietschel darf auch gleich weitermachen.
Ja.
Wir kommen zum nächsten.
Mit Ruth Maria Thomas, die schönste Version. Dieses Buch beginnt mit einer Strafanzeige, gestellt von Jella gegen Yannick. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt ein Paar. Und wir sind dabei, wie Yannick über ihr kniet. Sie wirkt, sie ruft, ich bringe dich um. Sie befreit sich, sie ergreift die Flucht. Und dann sind wir auch noch dabei, wie das so absolut schambehaftet diese Polizeianzeige stattfindet, wie sie da sitzt, diese Formulare ausfüllt. Danach zum Vater ins alte Kinderzimmer zieht. Und was dann passiert, ist die Schilderung einerseits dieser Liebesgeschichte zwischen diesen beiden, die sich da eine Wohnung genommen haben. Und das klingt alles so ganz toll, so ganz natürlich eigentlich. Und andererseits ist es aber eine Geschichte über weibliches Aufwachsen, das sich konsequent am männlichen Blick abarbeitet. Und es immer darum geht, gesehen zu werden und begehrt zu werden und erkannt zu werden. Und man hat manchmal den Eindruck, sie verliert sich selber in ihrem Charakter. Was macht sie eigentlich aus? Wer will sie eigentlich sein? Und in dem Moment, wo sie an diesen Yannick gerät und vermeintlich alles toll ist und besser ist, bekommt es auch noch so eine körperliche Komponente, so eine körperliche Übergriffigkeit, die also ins Missbräuchliche geht. Und damit schafft sie ein hervorragendes Buch, finde ich, und eine herausragende Sprache für Liebe, für auch Gewalt und für all diese Abgründe menschlichen Begehrens. Und damit ist das für mich also ein Buch darüber, was Menschen einander antun können, die sich lieben, und aber eben auch, was Männer Frauen antun können.
Sie mochten das Buch, ne? Oder?
Ja, das ja, hätte ich das nicht mitgebracht.
Überraschung. Also, da muss ich was sagen. Ich fand es auch sehr gut. Ich habe allerdings vielleicht nicht ganz so gut wie Sie. Ja. Ich fand vieles sehr stark da drin. Vor allen Dingen, wie es sie schafft, mit wenigen Strichen so eine intime Situation aufzuzeigen. Sie kann, diese Autorin ist ja auch ein Debütroman, was, glaube ich, mithin das Schwerste ist. Und in den allermeisten Fällen ist es sozusagen peinlich und man will wegrennen. Sie kann über Sex schreiben, über brutalen, gewalttätigen, aber auch über schönen. Und ohne, dass man so das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie etwas, wo man sich verkriecht für immer und ewig. Ja? Das finde ich schon ziemlich gut. Und ich finde auch, dass diese immer stärkere sich hineinsteigern in eine Gewaltspirale, wo schließlich dann in dem Fall natürlich der Stärkere, der Mann in diesem Fall sozusagen sie zum Opfer macht, was nicht entschuldbar ist, egal durch was sie vorher auch gemacht hat. Es gibt aber etwas, was mich gestört hat in diesem Buch und das war ein bisschen sowohl das Frauen- als auch das Männerbild. Weil Sie haben es selbst schon gesagt, wir lesen hier über Frauen, eigentlich fast alle in diesem Buch, die nichts anderes machen, deren Jugend danach dergestalt aussieht, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur und ausschließlich den Männern gefallen wollen. Die sind sozusagen nur darauf fixiert. Sie gehen zu Orsay und irgendwelchen anderen Läden. Geht nur um diese Sachen. Und die Männer, die wollen halt im Wesentlichen immer nur das eine. Ja, das ist sozusagen. Und da, also wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, spielt ja so, die sind ja so alle so in
den 20ern. So, Herr Wuschinski wollte nicht nur das eine, sondern auch das andere.
Ich will nur sagen, es ist ein bisschen komplexer. Also
was ist jetzt komplexer? Ja, genau. Die Wirklichkeit.
Die Schematisierung dieser zwei Geschlechtertypen. Ja, die Geschlechtertypologie fand ich einfach ein bisschen zu schematisch. Aber es ist ein sehr gutes Buch.
Vielleicht muss ich da noch mal, also wenn ich das ergänzen darf, also mit meinem Aufwachsen deckt sich das sehr wohl. Weil
wir haben ja eigentlich schon erwähnt, dass dieses Buch in der Lausitz spielt, was ja vielleicht eigentlich völlig irrelevanter Faktor, oder? Würden Sie sagen, der ist irrelevant?
Also es ist nicht irrelevant, weil die Figuren das schon mit sich tragen. Also die tragen diese ausgeschaufelte, ausgehöhlte Landschaft alle in sich. Und ich finde ja auch, da ist das Buch eigentlich atypisch ostdeutsch, weil es entgegen jeder Statistik diese junge Frau eben nicht in die Großstadt zieht. Ja, sie bleibt da vor Ort und studiert da und die ziehen dann eben auch dort in so eine Wohnung. Aber das ist für mich hier nicht vordergründig, ehrlich gesagt.
Aber würde dann auch gleich interessieren, was Frau Schumacher meint, aber spielt das nicht schon auch eine Rolle? Also mir hat an dem Buch unter anderem gefallen, dass sie eng führt, also dieser Mann, der gewalttätig wird, das ist ein Ostler, der ist in München gescheitert, also der ist irgendwie, eigentlich will er Künstler sein, de facto ist er aber irgendwie Anstreicher im Grunde, also er streicht Fassaden an. Oder noch peinlicher, dafür die Stadt kontrolliert Graffiti sprühen, was noch peinlicher ist. Ja. Und der ist in München gescheitert. Und der kommt jetzt in diese Kleinstadt in der Lausitz, die keinen Namen hat, man kann vielleicht an Cottbus denken, aber wie auch könnte man, kommt zurück und macht jetzt den Larry, indem er irgendwie in einer Bar die Tonic-Marke beim Gin Tonic ganz wichtig
ist. Unglaublich peinlich, dieser Typ.
Genau, und das wäre eine Frage an Sie, spielt das nicht schon eine Rolle? Also wir haben hier die Frau, die zwar selber durchaus, neudeutsch gesagt, eine Bitch auch sein kann, aber zum Opfer wird. Das ist die Ostlerin, die völlig mit sich im Reinen ist, die hier bewusst bleibt. Und wir haben den gewalttätig werdenden Mann, der irgendwie unter dem Syndrom leidet, dass er sein in dieser Stadt bleiben als Versagen. Spielt das eine Rolle? Oder Frau Schumacher, wie haben Sie das gelesen? Spielt das eine Rolle für das Buch oder nicht?
Ehrlich gesagt gar nicht. Es ist eher Stadt-Land, muss ich sagen. Mhm. Also wenn man den kompletten Osten rausstreichen würde aus dem Buch, würde nicht viel passieren mit dem Roman. So habe ich das gelesen. Also dass das jetzt so als Osterklärbärchen immer gehandelt wird, dieses Buch, das erzählt einfach ein weibliches Begehren oder Aufwachsen im Osten und erzählt mal die weibliche Seite der Romane, die wir so kennen, von Domenico Möhlensiefen zum Beispiel oder von Ihnen, Herr Rietschel. Das sehe ich nicht ganz so. Also ich finde, der Osten spielt da nicht wirklich eine Rolle, sondern es gibt auch abgebaggerte Dörfer, Garzweiler etc. im Westen. Es gibt diese Dorfjugend, es gibt Bravo Girl, gab es auch im Westen, muss ich als ehemalige Bravo Girl-Leserin sagen. Und auch diese Diskrepanz zwischen einmal weiblichen aufflammendem Begehren und männlichem Begehren kann man auch überall sonst im Westen.
Aber da würde ich ein bisschen widersprechen wollen, kurz an der Stelle. Weil, also zum Beispiel, ich finde, die wirklich stärkste Passage in diesem Buch ist, wie sie in einem Absatz die ganze Familiengeschichte erzählt.
Ja,
also, wir haben diese Großmutter, die aus ihrem Dorf vertrieben wird wegen Tagebau. Und der Vater war, das erfährt man aber ganz dezent en passant, anscheinend Instrumentenbauer in der DDR, war da in einer Firma und diese Firma wurde rüde abgewickelt. Der Westen hat hohen Gelächter über das Sperrholz, was sie da herstellen. Und dann kommt der unglaublich tolle Satz, die Mutter, die diese Familie verlässt, nach Berlin geht, was die Tochter okay findet. Die Mutter habe diesem Vater nie verziehen, dass er sich von diesem Westgelächter hat brechen, von diesem Spott hat brechen lassen. Und ich finde, in dieser unglaublichen Kondensierung würde ich schon sagen, das ist ein, also vielleicht kommt Ihnen das eh zu selbstverständlich vor. Ich fand das eine starke Geschichte.
Es gibt auf jeden Fall, es ist koloriert. Ich würde nicht sagen, das ist der Kern dieses Romans. Es gibt ein paar Aspekte davon. Das ist auch so diese etwas triumphale Konsumlust, die in dieser Zeit sozusagen auf einmal so eine Rolle spielt. Ja, alles muss so ein bisschen, auch so ein bisschen, ja, genauso.
Nicht so richtig wertig.
Kunstseide halt, da fängt das schon an. Also das finde ich übrigens einen ganz starken Moment in diesem Buch, dieses kunstseidene Mädchen, was da immer wieder als Folie
ist. Motto auch schon vorne
als Motto
vorkommt.
Vorne steht der Glanz gewissermaßen, aber diese Kunstseide, die keine Seide ist, sondern hoch entflammbar, wie die Protagonistin auch, die kommt ja schon auf der ersten Seite vor mit diesem Schlüpfer, den sie da anhat. Und dann gibt es dieses Abiballkleid aus weißer Kunstseide. Die Mutter arbeitet im Theater in der Maske, genau wie die Mutter des kunstseidenen Mädchens. Also das hebt das Ganze in so eine Überzeitlichkeit und auch in so eine Tradition, die ich wirklich bemerkenswert finde.
Zwischendurch mal, weil es gab Momente, wo ich mich fragte, also wo dieses Buch für mich schwankte, zwischen... Ja, eigentlich, also jetzt ganz böse gesagt, so einer Bildzeitungslogik. Also ich zeige Bilder von Gewalt und Sex und schreibe drunter, solche Geschichten, solche Bilder will ich nie wieder sehen. Mhm. Nach dem Motto, also erzählt sie das eher aus so einem feministisch-emanzipatorischen zu sagen, also so bitte nie wieder. Oder erzählt sie eigentlich, Mädels, macht euch auch bitte im angeblich so emanzipierten 21. Jahrhundert nichts vor. Diese Geschichte, die ich hier erzähle, ist immer noch der wahrscheinlichste Fall. Und das ist natürlich dann erschreckend. Also wo ich, also und vielleicht ist es aber auch eine Stärke des Buchs. Also das ist genau für mich zwischen, also es gibt Momente, wo ich dachte, doch, das kann man schon auch mit so einer bisschen voyeuristischen Lust, also gerade in diesen auch sehr hart beschriebenen Sexszenen, kann man das durchaus auch mit einer voyeuristischen Lust lesen. Und gleichzeitig scheint es mir aber so, also
eben naja, gut, aber das ist mit dieser Lust, das spiegelt ja die Protagonistin ja selbst, die Figur, diese Jella, nicht? Denn das Fatale, und das ist die Stärke auch dieses Romans, ist ja, dass sie ja fast schon co-abhängig wird von dieser Gewalt, ja? Es ist jetzt, sie wird ja angezogen von ihr, weil es natürlich eine Intensivierung des Lebens bedeutet und Intensivierung dieser Beziehung. Das ist ja das Schreckliche. Ja. Das heißt, sie muss sich überhaupt erst befreien davon, dass das für sie eine dunkle Attraktivität hat.
Sie beschreibt es auch an einer Stelle, also erst durch diese tiefe Abneigung, diesen Hass, in dieses Loch reinzuschauen, so sagt sie es, oder beschreibt es, glaube ich, auch erst das hat so eine wahre Anziehung ausgelöst und ihr Gefühl von, das ist echte Liebe, das ist natürlich fatal, dass das geschildert wird. Ich würde sie aber auch da unterstützen bei der These, also dieses Buch, also wie ich das wahrnehme, ist sehr erfolgreich, eben gerade bei jungen Frauen, die für sich erkennen, das ist hier kein Einzelfall. Das ist nichts Individuelles, das greift größer. Und das Tolle ist aber an dem Buch, dass es eben nicht essayistisch daherkommt und das jetzt also groß aufschlägt, sondern das, was gute Literatur kann, nämlich uns mitfühlen zu lassen, reinzugehen und das ja teilweise mit so einer Brachialität und mit so einer Gewalttätigkeit, dass es wehtut. Und also ich das zwischenzeitlich immer wieder zumachen muss, weil ich das ertrage ich nicht. Also so ungeschönt da reinzugehen, das tut weh.
Gut, das war die ungeschönte, schönste Version. Wir kommen zur nächsten Frauengeschichte. Ist heute irgendwie die Frauensendung. Wir kommen zur nächsten Frauengeschichte. Allerdings ist diese von einem männlichen Autor erzählt.
Ja,
bitte, Herr Sobuschinski.
Die ist von David Wagner erzählt. David Wagner hat sehr häufig Romane geschrieben. Wir sprachen auch schon darüber, die sehr autobiografisch gewesen sind. Man nennt das neuerdings fiktional, was aber fast dasselbe ist. Also in dem Fall schreibt er auch über eine Begegnung, die ihm selbst widerfahren ist. Er war auf einer Gartenparty und traf dort auf eine ältere Frau, die ist schon in ihren 70ern, namens Verkin, eine armenische Türkin, die irgendwie seltsam faszinierend gewesen ist, nämlich irgendwie so ein glitzerndes Kleid angehat, irgendetwas wahnsinnig Modernes hatte. Es ging auch um irgendwie eine ganz bestimmte Katze, die es nur in der Türkei gibt, wie auch immer, jedenfalls ganz toll. Und er wurde so neugierig, dass er sie besucht hat, immer wieder in der Türkei war. Und anhand dieser Figur, dieser Verkin, wird die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts und eigentlich auch noch früher erzählt von diesem sehr spannungsreichen Leben und dieser wahnsinnig interessanten Familie, die da reflektiert wird und erzählt wird. Wir wissen ja, dass die Armenier es nun wahrlich nicht leicht hatten in der Türkei. Es kam ja auch zum Völkermord 1915-16. Die haben überlebt und zwar vor allen Dingen deswegen, weil ein Teil der Familie in Istanbul gewesen ist und in den Städten sozusagen war die Verfolgung nicht so dramatisch wie auf dem Land. Und um diese Überlebenskunst als Unternehmerfamilie, die sie dann war, nämlich eine der erfolgreichsten überhaupt, Elektrizitätswerke aufgebaut hat, die halbe Türkei aufgebaut, und wie das eigentlich ging und mit welchen Mechanismen das macht, letztlich als unterdrückte Familie derart hochzukommen in diese Elite dieses Landes, das hat seinen Preis. Auch das wird verraten im Übrigen. Und das macht dieses spannende Buch aus. Das ist jetzt, man könnte noch ganz viel sagen, aber das können wir ja gemeinsam machen.
Herr Sobusch, also ich teile Ihre Leidenschaft für den Stoff. Was ich leider gar nicht teile, ist die Leidenschaft für das als Roman.
Ganz bei Ihnen.
Und zwar hat das mit der Erzählhaltung des Autors zu tun. Also Sie haben es ja schon gesagt, David Wagner kennen wir von früheren Büchern. Das ist gerne auch so ein Flaneurston, der dann so eine späte Pop-Attitüde auch hat. Er hat auch ein Buch über eine eigene Krankheit geschrieben, was hier auch im Hintergrund vorkommt. Und ich glaube, mit dieser Erzählmethode kommt man so einer Geschichte einfach nicht bei. Also ich glaube, es hätte zwei Möglichkeiten. Also er hätte entweder aus dieser Figur, die ja ein nach gerade groteskes Jet-Set-Leben auch führt. Also er wird dann der Friseur aus Paris eingeflogen und sie steht im Yves Saint Laurent-Kleid 68 in Paris auf den Barrikaden und sie hat Greta Garbo und Pipapo. Also da hätte man eine herrliche Satire über die Crazy Rich draus machen können. Das macht er nicht, weil er dann auch in einem Interview zu Protokoll gibt, wie er mit ihr befreundet ist. So, man hätte natürlich, was vielleicht die spannendere Variante gewesen wäre, tief in die Abgründe dieses Lebens. Und da nur ein Beispiel. Also die Frau ist Erdogan-Verehrerin und in der AKP, ab erster Stunde quasi. Das stellt doch eine Menge, also das ist ja interessant, wie eine Frau, die als armenische Türkin einerseits eine Stiftung betreibt, wo sie sich um die Bewahrung des armenischen Erbes in der Türkei bemüht, wie kann die in der AKP sein, die gleichzeitig die Erwähnung des Völkermords unter Strafe stellt?
Naja, deswegen.
Ja, aber das ist, muss, ja, das ist überhaupt, ja, das nicht, muss,
man muss
nicht.
Man muss in einem Roman nicht alles ausbuchstabieren.
Ich erlebe ein deutsches Provinzmaxl, was es für sich selber einen unglaublichen Prestige-Mehrwert empfindet, dass es diese glamouröse Frau kennt. Und ich schwanke beim Lesen ganz ehrlich zwischen Fremdschämen und zwischen Ärger. Also toller Stoff, aber verschenkt.
Wagner schreibt ja selber, eigentlich war der Anlass dieses Buches, nach Istanbul zu fahren, um über die Istanbuler Malls zu schreiben. Und ich glaube, das wäre das bessere Buch geworden.
Glaube ich nicht.
Weil wirklich, ich verstehe die Faszination für diese Frau. Ich verstehe die Faszination für diese Geschichte. Aber es ist die langweiligste Art und Weise, das aufzuschreiben, nämlich sie das einfach selbst erzählen zu lassen. Und er steht dann immer so daneben und sagt dann, ach so, und kann ich dir das glauben? Stimmt das eigentlich? Und das ist so die Haltung dieses Erzählers, der da so auftaucht. Und das reicht nicht. Also im besten Falle hat diese Frau etwas Gatsby-haftes, ja. Und nur, dass Fitzgerald den Unterschied gemacht hat, er bringt seinen Erzähler in diese Geschichte rein. Er macht überhaupt erstmal eine Geschichte daraus, eine Dramatik daraus. Ich habe dieses Buch zugeklappt und es war komplett egal.
Das glaube ich nicht.
Also ganz ernst, das ist doch eine wahnsinnige Kunstfertigkeit, diesen Erzähler, diesen naiven Erzähler.
Naive Erzähler sind doch nicht kunstfertig.
Jetzt lassen
naiven
Sie doch mal
Erzähler
aufstehen.
Mitlaufen zu lassen und das von so einem Erzählökonomen wie David Wagner, der natürlich als Autor die Möglichkeit hat, diesen Erzähler einzusetzen und das natürlich auch ganz bewusst macht. Da ist bewusst so ein, ja, so ein etwas provinzmaxelhaftiger Mensch, der guckt sich an, was diese Frau alles erlebt hat und Gott notiert im Grunde. Also er schickt diesen Schreiberling mit, der natürlich nicht mit dem Autor zu tun hat. Das kann man nicht in eins werfen, meines Erachtens. Und auch, dass er sagt, oh, ich bin im Erzählparadies, ich muss einfach nur zuhören. Das sind ja alles so ganz deutliche Hinweise darauf, dass der installiert ist und dass er nicht mit dem Autor in eins zu setzen.
Ja, er ist der Eckermann. Sie hat völlig recht. Sie hat völlig recht. Sie müssen nur zuhören.
es ist doch tatsächlich so. Es gibt ja zum Beispiel auch zu diesem...
aber darf ich kurz erwähnen, Eckermann hat nie draufgeschrieben, dass er einen Roman über Goethe schreibt. So. Eckermann hat zugegeben, okay. Ich notiere... Also das ist mein Problem. Ich finde es eine Frechheit, dass da Roman draufsteht. Also das ist ein 200 Seiten zu langes Porträt für ein Lifestyle-Society-Magazin.
Ach, das ist nun wirklich absurd. Dafür ist diese Geschichte ein bisschen zu interessant. Und das stimmt nicht, das stimmt wirklich nicht. Wir können uns darauf einigen, wir lesen jetzt sozusagen keine Danksagung mehr und wir achten
doch,
mal nicht
doch,
auf...
Natürlich
ist es ein Roman.
Er schreibt am Ende wieder so richtig frech, wirklich, also mir stößt es auf, also dass er da schreibt, der letzte Satz wieder der Danksagung, vielleicht ist das alles nur erfunden. Vielleicht stimmt es ja alles gar nicht. Und das reicht nicht für einen Roman.
Nein, und das noch dazu, dazu. Okay. Also wie gesagt, ja. Und wenn man dann auch noch, also leider habe ich ein bisschen auch drumherum gelesen, also wenn man dann als Autor noch bei einem Porträt dem Journalisten ins Mikrofon diktiert, in meinen bisherigen Büchern war noch nie ein Satz erfunden, was ich ein erstaunliches Selbstlob für einen Autor finde, in meinen Büchern war noch nie etwas erfunden und jetzt habe ich aber eine Figur, der ich vielleicht nicht glauben kann. Also was ist denn das für ein Verständnis von literarischen Figuren, Herr Sobuschinski?
Das ist aber schon wieder so ein Text zur Seite gestellt. Also wenn wir einfach nur dieses Ganze als Kunstwerk nehmen, als Romankunstwerk.
Ja, das war mir leider nicht möglich.
Ja. Und wenn man anfängt, so ein bisschen zu schauen, was macht er da eigentlich? Er führt uns zum Beispiel dauernd ins Wasser hinein. Er hat Kapitel, wo er so mantraartig, er führt uns an eine Stelle, der Erzähler führt uns an eine Stelle oder der Autor führt uns an eine Stelle mit dem Erzähler, wo plötzlich so ein ganzes, ich bin wieder in Sumaham, spricht er. So eine mantraartige Wiederholung, an der so Mikrogeschichten anschließen und so ein ganzes Kapitel erzählt mir plötzlich etwas über den Ort, über die Geschichte, über Figuren und es ist kunstfertig gearbeitet,
also,
tatsächlich.
Zur Ehrenrettung von Herrn Wagner würde ich sagen, er sagt ja selber oder schreibt es ja einmal auf, dass es in der Türkei kein Wikipedia gibt. Und ich glaube, er versucht mit diesem Buch diese Lücke zu schließen.
Ach also nein, das ist doch nein. Total.
Und damit bin ich dann auch wieder versöhnt. Also vielleicht ist das dann das Projekt dahinter.
Aber hatten Sie nicht auch den Eindruck, dass also da auch ein wahnsinniger Berg an orientalistischen Klischees und dann wird halt irgendwann mal im Nebensatz, hoch, reproduziere ich gerade orientalistische Klischees, aber...
Ja, das viel schlechtere Buch wäre gewesen. Er hätte sozusagen so panisch darauf sozusagen das so vermieden, so bestimmte Spezifika, die es in jedem Land gibt, zu vermeiden, bloß um irgendwie irgendeine Klischeefalle auszuweichen. Ich finde das Buch überhaupt nicht klischeehaft. Und ich finde auch, dass dieser Vorwurf, dass er jetzt hier irgendwie der AKP die Bühne bereitet, das glaube ich nicht. Denn das erschließt sich...
Hat keiner hier am Tisch gesagt?
Ja, Sie haben es schon...
Ich würde gerne in diesen Abgrund gucken, weil der ist doch total spannend.
Ja, aber das passiert doch aber erkundet. Auf indirekte Weise. Natürlich passiert das. Insofern, als das... Ich meine, es gibt in diesem Buch wahnsinnig starke Passagen und Sätze, wo es genau darum geht, nämlich wie geht man, und das ist das Thema des Buches, als unterdrückte Minderheit in einem vollständig korrupten Land, wie kann man dieses Land mit den gleichen Waffen nutzen und überleben? Und das ist an ganz vielen Stellen wahnsinnig spannend und entspricht auch sozusagen dieser Lebensgeschichte. Und das ist ein ganz eigenes neues Thema. Das habe ich so in Romanform zumindest selten gelesen bisher. Aber das kennen viele Leute, die eher aus Minderheiten kommen. Ja?
Die Geschichte ist spannend, die Lebensgeschichte ist spannend, aber nicht der Roman. Schon,
ja, dann gefällt Ihnen der Roman nicht. Aber Sie haben, wenn die Geschichte so spannend ist, dann wird Ihnen auch der Roman gefallen.
Das hat er nicht.
Okay, now to something completely different. Nicht nur, weil es ein Roman, wobei doch eine Frauenfigur wird auch ganz wichtig werden, aber es ist zunächst mal ein Roman, wo die Hauptfigur ganz klar ein Mann ist. Und zwar ein, vielleicht soll ich noch sagen, was es ist, Sebastian Barry, Jenseits aller Zeit. Die Hauptfigur ist ein Kriminalbeamter im Ruhestand. Der hat sich in einen südlichen Vorort von Dublin zurückgezogen, sitzt da in so einem fake-viktorianischen Burggebäude im Anbau. Und wie er so schön sagt, er wird der Bürger seines Korbsessels. Also er sitzt da, schaut aufs Meer hinaus und will eigentlich nichts mehr machen. Es ist ganz schwer. Ich will über die Handlung jetzt erstmal gar nicht viel sagen, weil man könnte ja denken, es ist ein Kriminalroman. Ist es keiner. Trotzdem spoilert man was, wenn man zu viel verrät, finde ich. Es ist nämlich das Gegenteil erstmal, glaube ich, von einem Kriminalroman. Es ist der, wie ich finde, seriöse, gelungene Versuch, ein Buch Hiob, eine Hiobsgeschichte zu erzählen für eine Zeit, die an keinen Gott mehr glaubt. Mhm. Und das ist jetzt die für mich wahnsinnig raffinierte Verknüpfung mit einem Kriminalroman. Also diesem Mann, so viel darf man sagen, ist die gesamte Familie genommen worden vom Schicksal, von der Gewalt. Und der Kriminalkommissar ist, wenn man so will, das ist vielleicht auch die Beliebtheit des Genres, also in Zeiten, wo kein Gott mehr am Schluss für Gerechtigkeit sorgt, kommt aber der Kommissar und sorgt wenigstens für irdische Gerechtigkeit. Dieser Roman erzählt, also falls der überhaupt Aspekte von Gesellschaftsroman hat. Er spielt in den 90ern, muss man sagen, mit vielen Rückblenden in die 60er. Ein völlig korruptes Justizsystem. Die schlimmsten Schurken in dem Roman sind die vorgeblichen Männer Gottes, also Priester. Die werden gedeckt und geschützt. Also es gibt überhaupt keine irdische Gerechtigkeit. Der Kommissar versucht es irgendwie dann im Alleingang, weiß aber auch, es ist eine, finde ich, eine Huldigung ans Erzählen als Erzählen. Wir wissen nie so genau, lebt der jetzt, spricht der mit Geistern, sind es echte? Also ich höre jetzt aber an der Stelle auch mal auf. Aber also für mich ist das wirklich eines der ungewöhnlichsten, auffälligsten Bücher in diesem Literaturherbst.
Ging mir auch so, ehrlich gesagt. Man darf sich das Cover angucken. Das ist wirklich Meeresstrudelliteratur, habe ich gedacht. Es gibt eine Tochter, die immer so eine 3-Meter-Regel hat. Also man schwimmt hinaus in die Irische See, aber darf auch nur 3 Meter hinaus, sonst kommt man in den Strudel. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir im Strudel versinken, immer wieder an die Luft kommen und denken, ich atme und weiß, worum es geht, und dann wieder runter unter die Wasserfläche getaucht werden. Und wir gehen diese ganze Geschichte durch mit einem Polizisten, der wahrlich kein Freund und Helfer ist, sondern ja, in seiner eigenen Welt ist. Und Sie haben schon gesagt, das Buch Hiob, das Motto stammt allein aus diesem Buch Hiob. Meinst du, das Einhorn werde dir dienen, steht am Anfang. Er sieht Einhörner. Er sieht Doppelgänger, er sieht Tote, die wieder da sind. Man weiß überhaupt nicht, worum es geht eigentlich. Es wird ihm ja auch alles genommen. Seine Frau ist, seine Frau hat sich verbrannt, wenn man das so sagen darf. Seine Tochter ist ein Junkie geworden. Sein Sohn ist erschossen worden. Und,
ich finde es hart, das alles zu erzählen, weil es so hinten raus
genau. Also
alles
so wichtig ist. Das war genau das, ist. Was ich durch nicht spoilern und verhindern wollte.
Aber lange raus ist dahin. Ich finde das wichtig.
Dass man es nicht erzählt?
Also ich hätte es nicht erzählt. Aber das ist ja,
schneiden wir das raus.
Nein,
Sie dürfen das alles erzählen. Ich meine nur, es ist am Ende des Buches, weil es sich so verdichtet, weil es auf einmal so Überhand nimmt, auch in dieses Fantastische hinein, und man eben am Ende auch nicht mehr weiß, diese Verfolgungsjagd, ist das echt, kriegt er das eigentlich hin in seiner körperlichen Verfasstheit? Und damit macht er eben genau das richtig, was Wagner nicht hinkriegt, nämlich uns in so einer irischen Nebelwelt irgendwie zu entführen, wo wir nicht wissen, was ist echt, was ist falsch, was ist erdacht, was ist Traum, was ist Albtraum. Und ich hatte auch hier, es ist unglaublich brutal. Es ist, also diese Schilderungen dieser katholischen Kinderheime, das ist so hart, was die da durchlebt haben. Er, seine Frau und eigentlich fast alle. Das ist ja irre, was diese katholische Kirche da für eine Macht hat und wie sie reingreift in diese Familiengeschichte. Und das ist also für mich, ist auch so eine Jahrhundertgeschichte dann doch auch, weil man über mehrere Generationen erzählt bekommt, wie diese Kirche durch dieses Internalisierte, was sie für Schäden anrichtet, was sie für Narben hinterlässt und was das für irre Verluste sind. Also das kann sich niemand ausdenken.
Trotzdem muss man vielleicht sagen, es ist eben kein Thesenbuch, könnte man ja sagen, ein Thesenbuch zum Missbrauch in der katholischen Kirche. Das ist es nicht.
Es hat ein paar gesellschaftspolitische Aspekte, die werden auch nicht verschwiegen, und so, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich glaube auch, dass es um allerdings mehr geht als jetzt um eine gewissermaßen Kritik am Zeitgeist, in dem Fall der 90er Jahre, glaube ich, in der Zeit spielt hat. Es geht um etwas anderes, nämlich um etwas zutiefst Menschliches, um das Bedürfnis, Rache zu nehmen. Ja. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber ganz allgemein geht es darum, ist es so, dass Rache einen bereinigt? Geht es einem besser in dem Moment, wenn man sich rächt? Ist dann alles ausgeglichen? Also wird eigentlich hier ein ganz großes auch Spiel, jetzt nicht im fröhlichen Spiel, aber ein Spiel aufgeführt, auch zwischen Altem und Neuen Testament, könnte man auch sagen. Ja. Das macht das Übergeordnete halt so interessant. Ansonsten finde ich, ist dieser Autor halt ein hochliterarischer Autor, den man wahnsinnig gerne liest, der auch in so einer gewissen auch britischen, irischen Tradition steht, von James Joyce oder Virginia Woolf, also der auch sozusagen sowas wie Stream of Consciousness einfach beherrscht und runtererzählt. Nichts davon ist jetzt auch so extra neu. Es gibt nur ganz weniges, was mich gestört hat, nicht der Rede wert. Manchmal sozusagen ist dieses Thema etwas zu unwahrscheinlich, finde ich, manchmal ins Bild gesetzt. Wenn dann selbst noch die Nachbarin auch noch sozusagen eine Gewalterfahrung bekommt und so weiter.
Aber das will ja in dem Sinne nicht Realismus sein. Deshalb, das Unwahrscheinliche ist ja quasi das.
Ja gut, das kann man nicht. Ja, schön, aber wenn es stört, ist es dann trotzdem ein Problem.
Okay, wenn Sie sich, kann Ihnen Ihre Störung nicht.
Oh ja.
Ihr gestört sein.
Ich verlange auch nicht, dass Sie mir meine Störung beseitigen. Das war gar nicht mein Wunsch.
Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, was mich sicher auch als altem Atlantik-Fan für dieses Buch unglaublich eingenommen hat, das ist ein ganz großer Landschaftsschreiber. Also das kann der wirklich wie kaum jemand anders. Also man spürt diese raue irische See, diesen Blick aufs Meer hinaus, wenn er da sitzt. Also ich habe wirklich selten Landschaft so. Und das sorgt auch, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil man könnte jetzt denken, mein Gott, eigentlich ist es ein Buch, wo man sich danach auch gleich umbringen will. Das ist auf eine merkwürdige Weise kein deprimierendes Buch. Also zumindest mir ging es so.
Ja.
Das hat, weil es doch die Trost, es lässt Trost möglich. Also die Natur ist ganz sicher ein Trost.
Ja. Es schafft es auch. Das Ende ist auch sehr tröstlich,
wenn es dann ins Meer geht.
Ja, die Musik, die auch am Ende eine Rolle spielt.
Genau. Oder selbst so was Banales wie ein Teller Kartoffelbrei mit Würstchen, was ich sich dieser arme, einsame Mann macht. Wo ich denke, nein, das ist nicht trostlos. Das ist total versöhnlich, wenn der mit seinem Würstchen...
Also wenn irgendetwas in diesem Buch trostlos ist, dann das Essen.
Und natürlich ist ein großer Liebes... Also das ist wirklich ein Roman darüber, dass Liebe stärker ist als der Tod.
Es ist eine Liebeserklärung auch an das Ende des Lebens, an das Verschwinden von Kontrolle, von allem im Grunde, aber an die Rückkehr dessen, was einem mal wichtig war, vielleicht. Also der, das Ende ist, ich will jetzt nicht nochmal.
Doch, das ist eh schon passiert.
Nein, es ist eine Liebeserklärung.
Das Einzige, was mir ein bisschen aufgeschrieben ist, war, also ich teile jedes Lob über diese Sprache, aber manchmal schießt er übers Ziel hinaus. Also dann kommt dann so, dann jagt er so schnell wie James Bond oder sowas. Also manchmal kamen da so Vergleiche rein, die mich dann doch ein bisschen haben stolpern lassen im Lesefluss. Ich habe jetzt nicht noch mehr aufgeschrieben, hätte ich machen sollen, um mein Argument zu unterstützen, das ist mir klar.
Wobei, das ist die Psyche, das ist die Psyche des Cops.
Ne? Kann schon
also
sein,
der James Bond, er hat ja auch diese interessanten Anklänge an. Es gibt eine Frau McNulty, The Wire, also es gibt so diese Detektivnamen, eine Frau Scully taucht auf, Dana Scully, man ist sofort in diesem ganzen Krimi-Kosmos drin und das ist ja sein Leben, was er da, wenn er sich mit James Bond vergleicht.
Und es ist natürlich schon auch trotzdem, und da würde ich Ihnen, Frau Dorn, widersprechen, ist natürlich trotzdem gleichzeitig fast ein klassischer Kriminalroman.
Nein, ganz sicher nicht.
Nicht klassisch, aber auch ein Kriminalroman. Das Klassische nehme ich weg, ein besonders ungewöhnlicher Kriminalroman, aber wir erfahren, deswegen dürfen wir nicht spoilern, deswegen ist dieses Spoilern so wichtig. Also nicht vorher irgendetwas sagen, weil es ist ein analytischer Roman. Erst nach und nach kommen diese Dinge raus und das Verbrechen wird ja dann auch mehr oder weniger geklärt.
Vom Verbrechen habe ich nichts erzählt.
Okay, das hätten wir...
Es geht ja um Krimi.
Es ist kein Krimi, es ist Gegenteil von einem Kriminalroman. Also er nimmt diese Motive... Nee, das ist nicht egal, weil ich glaube, wenn man das mit einer Kriminalroman-Erwartung liest, dann wird man eher enttäuscht oder ist bewirkt und denkt, wieso sind jetzt, weil der Kriminalroman hat doch das große Versprechen, Ordnung zu schaffen. Also eben, und da ist dieses Buch ist eine, also was das kann man ohne zu viel zu spoilern sagen, weil man sich natürlich fragt, warum spielt das eigentlich in den 90ern? Das hat sicher diese Kathole, also das hat einen Hintergrund, aber ein ganz wichtiger Punkt, die 90er waren für die Kriminaltechnik eine Revolution, weil auf einmal die Gentechnik in die Forensik einzog. Das heißt, auf einmal gab es ein ganz neues, die objektive Wahrheit, was ja das alles entscheidend ist für unser Justiz. System und damit irgendwie auch für den Kriminalroman ist, wir kriegen objektiv raus, was passiert ist.
Deswegen kann man alte Fälle...
Deshalb kamen auf einmal alte Fälle wieder.
Aber würden Sie nicht sagen, dass es am Ende eine Ordnung schafft? Und das ist doch sich so
alles ein bisschen... Auch.
Aller Unzuverlässigkeit
aber nicht die Ordnung des Kriminalromans. Es ist, wie gesagt, die Sicherheit dessen, der immens geliebt hat. Also ich glaube nicht, dass es in dem Sinne eine Kriminalromanordnung...
Nein, nicht Kriminalromanordnung. Ich meine,
also das ist keine Auflösung, wo der typische Krimileser am Schluss sagt, ach Mensch, war ein schöner Krimi. Also ich glaube wirklich, da setzt man die Leser auf falsche Pferd.
Das stimmt schon. Ein ungewöhnlicher Kriminalroman. Und das Buch hat einen ganz großen Vorzug. Es gibt
keine Tanzsagung. Das war eigentlich die Pointe, mit der ich aufhören wollte, zu sagen, dass ich Sebastian Barry ausgesprochen danken möchte dafür, dass er einen Roman ohne Danksagung geschrieben hat. Aber danke ist ein gutes Stichwort. Ich bedanke mich nämlich erstmal ganz herzlich bei Ihnen dreien. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch fürs Zuschauen und natürlich auch fürs aufmerksame Zuhören. Wenn Sie mögen, sind wir nächste Woche schon wieder für Sie da. Von der Frankfurter Buchmesse senden wir ein literarisches Quartett-Spezial, ein U21. Meine drei Gäste werden dann drei Schülerinnen sein. Das nächste Ü21-Quartett ist dann im Dezember wieder da, genauer gesagt am Nikolaustag. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie noch ein bisschen am Lesen.